Da steht jemand mit seiner Lebensgefährtin und kann nur dort stehen, weil sich jemand entschieden hat, dem zu helfen.
Im Alltag ist es oft nicht so, dass Menschen sich verantwortlich fühlen, in Situationen, von denen sie jetzt erstmal nicht Teil sind, auch wirklich einzugreifen.
Das war für mich sehr berührend, weil mir die Tragweite dann bewusst wurde, was wir da eigentlich machen.
Es wird schon irgendwer anders sich drum kümmern. Dieses Mindset loszuwerden, glaube ich, das wäre auch wichtig.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Damit wieder herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Ausgabe. Sehr, sehr schön, dass Sie zuhören. Meine Damen und Herren, unglaublich. In Österreich erleiden jedes Jahr ca. 10.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen Atem-Kreislauf-Stillstand. Und Achtung, jetzt kommt's. Von diesen 10.000 Menschen, denen das eben passiert, überlebt nur jeder Zehnte. Ja, der Grund ist, dass nur in ganz seltenen Fällen rechtzeitig mit einer Herzdruckmassage begonnen wird. Aber eine App hilft jetzt, das zu ändern. Wie genau, das schauen wir uns jetzt gleich an. Außerdem hat natürlich dieses anderen zu helfen ganz viel mit Zivilcourage zu tun. Und wie es um die so steht im Land, ja, auch das bespreche ich jetzt und zwar mit diesen wunderbaren Gästen. Ich begrüße sehr herzlich Caroline Schmüser vom Verein Zara. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Voll gerne. Du bist die Pressebeauftragte von Zara. Und ich begrüße sehr herzlich den Yasa El-Morsi. Du bist Arzt, langjähriges Mitglied des Roten Kreuzes. Mal hallo, hallo Yasa.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Also nochmal Arzt, du bist langjähriges Mitglied des Roten Kreuzes, hast auch die höchste Sanitäterausbildungsstufe, bist also Notfallsanitäter mit Zusatzkompetenz Intubation und du unterrichtest das auch in den Kursen des Roten Kreuzes.
Korrekt,
ja. Nochmal danke fürs Kommen.
Dankeschön.
Caroline, vielleicht ganz kurz, dass du uns ein bisschen erzählst, viele haben es vielleicht noch nicht gehört, was ist denn der Verein Zara, wofür setzt er sich denn ein?
Also der Verein Zara, wir werden oft mit der Modemarke verwechselt, deswegen die sind wir nicht. Wir sind eben ein Verein, der in Wien gegründet wurde. Zara, die Buchstaben stehen für Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Wir wurden 1999 gegründet und damals noch ausschließlich als Beratungsstelle für Betroffene von Rassismus, wo Betroffene eben psychosoziale und rechtliche Beratung bekommen. Und seit 2017 haben wir auch eine Beratungsstelle für Betroffene von Hass im Netz. Genauso haben das Angebot sozusagen ausgeweitet. Und abgesehen von den beiden Beratungsstellen haben wir eben auch verschiedene Projekte zu unseren Kernthemen. Also die Kernthemen sind eben Zivilcourage, Antirassismus und Hass im Netz. Machen viel Öffentlichkeitsarbeit, eben sowas wie heute hier zu sitzen, über unsere Arbeit zu reden und geben aber auch pro Jahr zwei Berichte raus, zwei Berichte über die Arbeit der jeweiligen Beratungsstellen.
Und ihr habt wirklich ganz, ganz viele tolle Initiativen, über die wir auch heute zu sprechen kommen. Genau. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, Zara, also die Abkürzung für Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Also definitiv zivilcouragiert sind jene, die bei der Initiative Team Österreich Lebensretter am Start sind. Erzähl doch mal, Yasa, was hat es mit dieser Initiative auf sich?
Ja, also Team Österreich Lebensretter, das ist eine Initiative, wo Menschen, die zumindest einen Erste-Hilfe-Kurs haben, also wirklich Basismaßnahmen leisten können, sich bereit erklärt haben, anderen Menschen, die in ihrer Nähe sind, physisch in der Nähe sind, zu helfen in der Situation eines Herz-Kreislauf-Stillstandes.
Okay, wie schaut das genau aus? Also zu welchen Einsätzen werde ich da als Team Österreich Lebensretterin, wenn ich mich angemeldet habe, gerufen?
Ja, also wenn die Leitstelle feststellt, dass jemand einen vermuteten Herz-Kreislauf-Stillstand hat.
Ja, das weiß man ja nicht.
Das weiß man, gleich, ne? Genau. Also man vermutet, dass dort das Herz stehen geblieben ist. Dann werden prinzipiell die Lebensretter, die in ein paar hundert Meter Umkreis anwesend sind, alarmiert. Wobei nicht zu jedem Herz-Kreislauf-Stillstand, muss man sagen. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn eine Gefahrenzone ist, also mitten auf einer Autobahn, würde niemand alarmiert werden. Oder wenn wir wissen, das ist eine Gefahrensituation dort gerade, dann würde man auch nicht alarmiert werden. Also es ist vorgefiltert, sodass sich wirklich jeder dorthin trauen kann. Diese Aufgabe hat quasi die Leitstelle im Vorfeld schon übernommen.
Darauf kann ich also vertrauen, ja, als Lebensretterin.
Ganz genau. Also wenn ich eine Alarmierung bekomme, dann weiß ich, da ist sicher, da kann ich auf jeden Fall mal hin. Und wenn ich dann auch wirklich gerade kann, dann bestätige ich das auf der App und laufe los und beginne zu helfen und kann damit helfen, ein Menschenleben zu retten.
Also ich lauf dann los und laufe dorthin. Aber jetzt gibt es natürlich auch diese Situationen, ich werde kontaktiert und fühle mich aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage zu helfen. Einfach, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie gerade eine traurige Nachricht bekommen, mir geht es selber nicht so gut. Was mache ich dann?
Vollkommen richtig. Mir passiert das auch. Ich stehe mit meinem Sohn gerade beim Einkaufen. Mein 8-jähriger Sohn, den werde ich jetzt nicht alleine stehen lassen. Also die App fragt einen, in deiner Nähe gibt es gerade einen Herz-Kreislauf-Stillstand und zeigt einem auch ungefähr, wo das ist. Nicht ganz genau, aber ungefähr. Und dann kann man sich entscheiden, ich kann gerade und ich würde auch dort jetzt gut hinkommen können. Und dann bestätigt man und erst ab dann hat man wirklich sich committed, also den Einsatz angenommen und läuft los. Und wenn man sagt, nein, es geht nicht, dann geht es halt nicht. Also ich werde ihn da nicht stehen lassen, den Kleinen.
Oh, und ich bin aber auch nicht die Einzige, die kontaktiert wird, nicht wahr? Hast du vorhin gesagt?
Vollkommen richtig, genau. Also in Wirklichkeit werden bis zu 4 Lebensretter, die gerade in ein paar hundert Meter Umgebung anwesend sind, alarmiert. Die ersten 2, die annehmen, werden normalerweise direkt zum Notfallort geleitet. Die nächsten 2 werden normalerweise zu einem DeFi geleitet, um dann den mitzubringen zum Herz-Kreislauf-Stillstand.
Mhm. Wie viele aktive LebensretterInnen gibt es aktuell? Und gibt es da Unterschiede Stadt, Land?
Ja, tatsächlich. Also aktuell sind es österreichweit circa 15.000, die hier angemeldet sind. Wir haben tatsächlich innerhalb der Stadt, also jetzt Wien zum Beispiel, eine viel höhere Anmeldedichte. Jetzt leben zwar viele in Wien, aber nicht alle. Das heißt, wir würden uns wünschen, am Land hätten wir auch mehr Anmeldungen, damit man dort natürlich sich genauso gut drum kümmern kann. Also das ist so ungefähr.
Ja, du machen wir jetzt auch ordentlich Werbung.
Ja,
ne?
Genau. Das ist ungefähr die Zahl und wir brauchen mehr.
Naja, unbedingt. Das können nicht genug sein. Wie lange dauert denn so ein Einsatz? Lässt sich das ungefähr sagen? Und muss, soll, darf, kann ich bis zum Ende bleiben? Ich bleibe ja so lange auf jeden Fall dort, bis der Rettungswagen eintrifft.
Vollkommen richtig, natürlich.
Soll ich dann gehen oder dann bleiben?
Das ist ein wenig dir und der Situation überlassen. Also es gibt Ersthelfer, die kommen hin und das dauert 10 Minuten, bis das erste Rettungsmittel eintrifft. Und dann werden die abgelöst mit großem Dank und dann wollen die normalerweise auch gehen, auch wegen einem Platz dort vor Ort. Mhm. Und das ist dann auch in Ordnung. Also es kann auch nur 10 Minuten dauern. Speziell bei Sanitätern sehen wir, die sehr gewohnt sind, dass sie solche Einsätze immer wieder haben, dass die dann auch manchmal dort bleiben und einfach der Mannschaft helfen. Ein paar mehr Hände hilft einfach in so einer Situation. Dann kann es auch sein, dass das genauso auch bis zu einer Stunde dauert. Aber es muss nicht sein. Es ist in Wirklichkeit der Situation jedem selbst überlassen, wie lange man dort bleiben kann.
Mhm. Du bist natürlich von Anfang an registriert und von Anfang an dabei beim Team Österreich Lebensretter. Erzähl mal, wie oft bist du jetzt so zu einem Einsatz gerufen worden? Kann man das, lässt sich natürlich auch schwer einschätzen, aber ja, wie war das bei dir?
Also es ist wirklich bei jedem sehr unterschiedlich. Es kann quasi sein, dass man ein ganzes Jahr lang gar nichts bekommt. Ich wohne in Wien in einer Gegend, wo halt wirklich viele wohnen und natürlich am häufigsten ist man zu Hause oder in der Arbeit und dementsprechend bekomme ich dann auch relativ viele Alarmierungen. Also bei mir sind es schon weit über 30, 35 Alarmierungen, die ich jetzt in den Jahren quasi bekommen habe. Also es kann auch sein, dass einmal ein paar Monate gar nichts ist und dann habe ich auch schon mal an einem Abend 2 Alarmierungen bekommen.
Ach, tatsächlich?
Ja, kommt auch vor.
Okay. Und gibt es irgendwie einen Einsatz, der dir so vielleicht irgendwie speziell in Erinnerung oder besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, gibt es viele, aber vielleicht darf ich einen schildern, der schon ein Weilchen her ist. Da habe ich eine Alarmierung relativ spät abends bekommen. Meine Familie ist das gewohnt. Wenn der Alarm losgeht, hüpfe ich auf.
Ja, du bist ja auch Arzt, also auch. Ne? Ja, also da wirst du ja auch immer wieder mal wahrscheinlich gerufen.
Genau. Und in dem Fall war es so, dass ich alarmiert wurde zu einem jungen Herrn, der relativ nah an uns, an unserer Wohnadresse wohnte. Der war circa 35 Jahre alt, also ist 35 Jahre alt. Er hatte einen Herzfehler, den er selber nicht kannte, der ihm nicht bewusst war und entsprechend unerwartet, es ist immer unerwartet, aber auch in dem Fall speziell wegen dem jungen Alter, ist unerwartet sein Herz stehen geblieben. Seine Lebensgefährtin war anwesend, die hat sofort mit der Reanimation angefangen. Ich bin dann als Erster dazugekommen und wir haben gemeinsam weiter reanimiert Und tatsächlich wegen der guten, aber vor allem auch raschen Versorgung hat dann bei dem jungen Mann noch vor Eintreffen des Notarztes das Herz wieder zum Schlagen angefangen. Also es war mal initial eine erfolgreiche Reanimation. Ja. Die Kollegen vom Rettungsdienst sind dann gekommen und natürlich ist er ins Spital gebracht worden. Ich habe dann Wochen später, weil es auch der Lebensgefährtin ein Anliegen war, über Umwege erfahren, wie es ihm geht, dem jungen Mann. Und er ist entlassen worden aus dem Spital ohne irgendwelche Schäden. Also es geht ihm wirklich gut. Und Jahre später sind wir dann auf einer Konferenz wieder zusammengetroffen. Da war er eingeladen als der Gerettete, um zu schildern, was er vom System hält. Ja. Und ich war eingeladen als.
Und du sagst, übrigens, ich war der.
Nein, oder ich war bewusst eingeladen. Ja. Also wir wurden dann auf der Bühne zusammengeführt. Ja. Und das war für alle Anwesenden ein sehr emotionaler Moment, aber auch wirklich für mich. Also mir sind da die Tränen tief in den Augen gestanden. Obwohl ich den Herrn ja nicht kannte. Ich hatte ihn bis zu dem Zeitpunkt einmal gesehen, nämlich bei seiner Reanimation. Aber das war für mich sehr berührend, weil mir die Tragweite dann bewusst wurde, was wir da eigentlich machen. Da steht jemand mit seiner Lebensgefährtin auf der Bühne bei einer Konferenz und kann nur dort stehen, weil das System funktioniert hat. Und weil sich jemand entschieden hat, die Courage zu zeigen, loszurennen und dem zu helfen. Und solche Einsätze bleiben einem natürlich in Erinnerung, in guter Erinnerung.
Ja, der die Courage hatte, sich einen Kurs zu machen. Ich meine, du bist natürlich viel, viel höher qualifiziert, ja, aber da gibt es ja unzählige, na, die sagen, ich mache einen Erste-Hilfe-Kurs, ich registriere mich dort, ich lade die App runter, ja, ich fahre dorthin, ich renne dorthin, ich mache die Herz-Kreislauf-Massage und rette Leben. Also das genau. Ist,
und mehr ist auch gar nicht notwendig. Der Erste-Hilfe-Kurs, ja, und die Bereitschaft.
Ist es so?
Ja, das reicht vor. Also es ist eine Basismaßnahme, die jeder machen kann. Und da kann man auch nichts falsch machen. Also das ist wirklich.
Ah, das ist wahrscheinlich auch ein wesentlicher Punkt, oder? Es ist, man muss einfach mal beginnen. Also man kann wirklich nichts falsch machen.
Man kann in dieser Situation nichts falsch machen, außer, wir sagen so gerne, außer nichts tun. Das wäre das einzig Falsche.
Daneben stehen und nicht wissen, was zu tun ist. Ja. Na, so geht es wahrscheinlich auch vielen. Gibt es einen Einsatz, wo du sagst, na, da bin ich aber jetzt wirklich, wirklich sehr an meine Grenzen gestoßen?
Es ist witzig, dass du das fragst. Der Einsatz ist schon sehr lange her. Es waren meine physischen Grenzen.
Ah, die physischen?
Ja, quasi. Also es war eine vermutete Reanimation, die im Endeffekt eh keine war. Da weiß man ja, wie gesagt, im Vorhinein nicht. Man muss sich das so vorstellen, die App zeigt einem, wo der Einsatz ungefähr ist. Und sie rechnet quasi aus, in ein paar hundert Meter Luftlinie ist der Einsatz. Aber Luftlinie heißt ja nicht, dass man wirklich gut hinkommt. Also da kann ja auch die Donau dazwischen liegen und dann ist vielleicht die nächste Brücke ein paar Kilometer entfernt. Naja, und in meinem Fall, das war meine allererste Alarmierung. Und
das auch
Panik,
noch?
Ja, das war, also wie gesagt, schon länger her. Und in meiner Panik habe ich überhaupt nicht genau geschaut, was da jetzt der Einsatzort ist und habe einfach mal auf Annehmen gedrückt. Und dann habe ich erst realisiert, was ich da gerade angestellt habe und bin halt trotzdem losgerannt. Und das war eine wirklich weite Strecke und ich bin die halt gerannt. Und dann kam ich gemeinsam mit der Polizei an, die wird auch alarmiert in solchen Situationen. Und das waren vier junge Polizisten und Polizistinnen, die
wollten gleich dich reanimieren.
Nein, das war natürlich im vierten Stock oben, wo sonst? Ohne Lift,
ja, klar.
Also selbstverständlich.
Ja, ja.
Und die sind da sportlich raufgerannt und ich bin hinterher gehechelt. Und irgendwie nach dem ersten Stock hat sich der Polizist zu mir umgedreht und hat gesagt, und wer sind Sie? Und ich habe dann hechelt gesagt, ich bin bei der Rettung. Und dann sind wir halt weitergerannt und zwei Stöcke später hat er sich wieder umgedreht und hat gesagt, Entschuldigung, wer sind Sie? Und ich gesagt, von der Rettung. Und dann haben die Polizisten gesagt, also bleiben Sie mal draußen. Und ich habe gesagt, nein, da drin. Ich muss reanimieren. Ich glaube, die haben die Befürchtung gehabt, dass ich gleich der Nächste bin,
genau,
der wirklich medizinische Hilfe braucht in dem Zeitpunkt. Es war, wie gesagt, dann Gott sei Dank keine Reanimation. Aber ich habe halt daraus gelernt, ich schaue, bevor ich es annehme, wo der Einsatz ist. Und ich habe auch am nächsten Tag mein Fitnesscenter-Abo verlängert. Also mindestens einer Person hat es geholfen.
Du bist jetzt also auf alle Fälle fitter als damals. Ja, genau. Ja, unglaublich. Danke für die letztendlich wirklich schöne Geschichte. Dann eigentlich noch. Caroline, wie geht's dir, wenn du sowas hörst? Also das ist Zivilcourage, oder? Kann man das, darf man das so sagen?
Ja, es ist Zivilcourage. Ich würde gleich kurz mal anfangen, wie wir Zivilcourage bei Zara definieren würden und dann vielleicht kurz darauf dann zurückkommen.
Ja.
Also wir bei Zara, wir sagen, dass Zivilcourage eben bedeutet, den Mut aufzubringen in Situationen, in denen eine andere Person Diskriminierung, Gewalt, Ungerechtigkeit erfährt oder eben hilfsbedürftig ist, eben nicht wegzuschauen, sondern tatsächlich einzugreifen, also aktiv zu werden. Genau, und wenn ich jetzt mir die Geschichte anhöre, ich glaube, was der große Vorteil bei eurem Team ist, ist eben, dass sich da Menschen verantwortlich fühlen, indem sie eben, also natürlich haben sich erstmal ganz freiwillig dazu entschieden, den Kurs zu machen und sich dann bei euch zu registrieren. Und sobald sie registriert sind, fühlen sie sich dann aber auch verantwortlich einzugreifen. Und im Alltag ist das oft eben nicht so, dass Menschen sich eben verantwortlich fühlen in Situationen, von denen sie jetzt erstmal nicht Teil sind, auch wirklich einzugreifen. Und da versuchen wir eben auch Aufklärung zu schaffen, jetzt weniger, wenn es um medizinische Notfälle geht, sondern eher eben in Fällen von zum Beispiel, wenn eine Person auf der Straße beleidigt wird, belästigt wird, da eben auch den Mut einzubringen, sich zu positionieren und aktiv zu werden.
Warum schauen da so viele weg? Warum gehen da so viele weiter? Woran liegt das? Hat viel mit Mut, ich finde das auch wichtig, dass du das immer wieder ansprichst. Ja. Natürlich hat das mit Mut zu tun, weil kann ich auch eine draufkriegen. Ne? Mhm. Aber muss ich dieses Risiko eingehen?
Nein. Also das ist uns auch immer wichtig zu sagen, dass Zivilcourage nicht heißt, ich muss jetzt aktiv irgendwie die Täterin oder die Person, die gerade Gewalt ausübt, ansprechen oder jetzt irgendwie da irgendwie selber handgreiflich werden oder sowas, sondern dass es eben ganz viele verschiedene Arten und Weisen gibt, Zivilcourage zu zeigen, von denen die einen mehr aktiver sind und die anderen weniger aktiv. Also wir sagen, das fängt eigentlich schon mal damit an, erstmal hinzusehen, also überhaupt mal mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, weil wir wissen, also ich bin auch so eine Person, die gerne mal aufs Handy schaut oder mal Kopfhörer drin hat auf der Straße und das führt ja oft schon dazu, dass man oft gar nicht Sachen mitbekommt, die um einen herum passieren. Also da fängt schon mal an, dass man überhaupt die Situation, die um einen herum passiert, im Blick hat. Und dann kann das auch schon heißen, Zivilcourage zeigen, dass ich Unterstützung hole, also dass ich irgendwie die Rettung rufe oder dass ich einfach die Betroffenen mal auch frage oder den Betroffenen, brauchst du gerade Hilfe? Wenn ja, wie kann ich dir helfen? Also das finde ich mir auch ganz wichtig, nicht unbedingt immer selber zu entscheiden, was ist gerade die richtige Lösung, sondern auch zu fragen. Das auch um vielleicht Eskalationen zu vermeiden. Das heißt, es endet eben nicht bei diesem konkreten Eingreifen Zivilcourage, sondern auch eben kann dabei anfangen, externe Hilfe zu holen und auch tatsächlich darin, im Nachhinein zu unterstützen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Übergriff gesehen habe, zu der Person danach hinzugehen, die betroffen war, zu sagen, hey, ich habe das gerade beobachtet, wenn du willst, kann ich mich als Zeugin bereitstellen, auch da wieder das Beobachten, also mal sich ein paar Sachen zu merken, was wurde da gesagt, wie sah die Person aus, kann natürlich auch Videos theoretisch machen, ganz wichtig, dass man die natürlich nicht ins Netz stellt, sondern für sich behält und der betroffenen Person zur Verfügung stellt, falls sie sie dann braucht, um es bei der Polizei zum Beispiel vorzuzeigen. Als Beweismittel. Genau, also es gibt ganz viele verschiedene Arten und
Weisen.
Aber
im Prinzip hat die Zivilcourage, also so, dass ich einfach mal am Schirm habe, hey, ich könnte helfen.
Ja.
Einfach mal vor Augen zu haben, oder?
Genau, also das ist sozusagen mal der erste Schritt, um überhaupt sich zivilcouragiert zeigen zu können, überhaupt wahrzunehmen, da gibt es gerade eine Situation, wo Bedarf ist, dass andere auch ins Handeln kommen.
Also zum Beispiel eben auch beim Team Österreich Lebensretter dabei zu sein. Das ist eigentlich auch Zivilcourage at its best, oder? Was bedeutet für dich Zivilcourage?
Ja, so. Also ich kann euch beiden nur vollkommen recht geben. Für mich, also ich habe ja nicht nur einen Beruf, ich bin auch Privatperson. Ich bin Sohn, Bruder, Ehemann, Vater. Und jetzt kann es mir passieren, in einem Moment, den ich im Vorhinein nicht weiß, wann er sein wird, dass auch mein Herz stehen bleibt, dass ich einen Herzstillstand erleide. Und dann wünsche ich mir, dass in der Sekunde, wo ich gerade Hilfe benötige, jemand, der in meiner Nähe ist, auch die Courage zeigt, mir zu helfen. Das ist dann jemand, der zum Beispiel jetzt bei uns, bei der Team Österreich Lebensretter-App, der halt die Alarmierung bekommt und sich entscheidet, das, was er gerade macht, zu pausieren und loszurennen und mir zu helfen. Und das, was er machen muss oder was sie machen muss, ist ganz, ganz wenig. Sich neben mich knien und eine Herzdruckmassage machen. Wie gesagt, in jedem Erste-Hilfe-Kurs kommt das vor. Aber dieser Einsatz von dieser Person, der hilft, dass ich eventuell, dass ich mit höherer Wahrscheinlichkeit überlebe, dass meine Frau ihren Mann wiedersehen kann, dass mein Sohn weiterhin einen Vater hat. Und das, was diese Person zu dem Zeitpunkt macht, sich entscheidet, das Leben oder das, was gerade jemand anderer benötigt, das ist für mich wichtiger als das, was ich jetzt gerade machen wollte. Das ist für mich Zivilcourage. Und wenn ich jetzt mir aber wünsche, dass das in meiner Umgebung so jemand ist, wenn mir das passiert, und ich glaube, Frau Volz, dass es mir nie passieren wird, aber es kann halt. Wenn ich mir wünsche, dass in meiner, und jeder wünscht sich, dass das in seiner oder ihrer Nähe so jemand ist, dann muss ich mir auch überlegen, werde ich diese Person sein, wenn sie wer anderer braucht. Deswegen bin ich zum Beispiel angemeldet. Also das waren meine Überlegungen, warum ich mich anmelden wollte.
Aber was gibt dir denn das auch selbst, ne, zu wissen, ich werde jetzt gerufen, ich kann da jetzt helfen. Was ist das für ein Gefühl? Also ich möchte jetzt ein bisschen umdrehen. Ne? Es macht ja auch mit dir was. Es gibt ja auch dir ganz viel.
Na, selbstverständlich. Also helfen zu dürfen alleine ist ja schon... für mich auch, also für mich persönlich, ich bin jetzt in einem Beruf, wo ich gerne helfe, ist für mich eine Befriedigung. Das heißt, ich fühle mich natürlich wohl damit, dass ich weiß, jemandem anderen geht es besser, weil ich helfen durfte. Und das ermöglicht mir dieses Programm.
Mhm. Ja, Zivilcourage, Caro, wo stehen wir denn da aktuell in Österreich? Wie zivilcouragiert sind die ÖsterreicherInnen?
Also es gibt tatsächlich eine Studie von der Wirtschaftsuniversität, die ist 2022 publiziert worden, und da war das Ergebnis leider nicht so positiv ausgefallen. Also wurden auch Leute befragt, wie sie selber das wahrnehmen, wie ist es um die Zivilcourage in Österreich bestellt, und da kam eben raus, dass viele tatsächlich das Gefühl haben, dass das noch besser laufen könnte. Und wir bei Zara, beziehungsweise unsere Tochter GmbH, Zara Training, also wir sind so ein bisschen haben unterschiedliche Geschäftsführungen, die geben auch Workshops zum Thema Zivilcourage. Und da sind natürlich eh erstmal Leute schon da, die sich für das Thema interessieren, natürlich, weil es meistens freiwillig passiert, außer es wird jetzt irgendwie vom Unternehmen vorgegeben, dass man den Workshop besucht. Aber da zeigt sich schon ganz oft, dass es jetzt nicht unbedingt an der Bereitschaft mangelt, sondern eigentlich auch daran, dass Menschen sich oft gar nicht trauen. Also dass sie sich überfordert fühlen, dass sie gar nicht wissen, wie kann ich eigentlich eingreifen, mit was fühle ich mich eigentlich wohl. Und diese Workshops sind oft ein Ort, an dem man das auch ganz gut üben kann. Also erstmal kennenzulernen, was gibt es so für Möglichkeiten, das vielleicht auch mal zu üben mit anderen Leuten. Und das ist ja der zweite Aspekt, eben dieses, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, mit diesem Verantwortung übernehmen oder sich verantwortlich fühlen. Also ich glaube, dass oft Leute eben denken, wenn sie was beobachten, ich bin gestresst, wie du es vorhin gesagt hast, ich habe jetzt eigentlich einen Termin, ich muss jetzt ganz schnell los, es wird schon irgendwer anders sich drum kümmern. Und eben so dieses Mindset ein bisschen loszuwerden, glaube ich, das wäre auch wichtig, damit
Menschen... Das ist aber eigentlich ganz interessant. Also bei der Zivilcourage haben die Befragten das Gefühl gehabt, da ist definitiv Luft nach oben. Jetzt ist auf der anderen Seite bei Österreich so, sagen wir mal, das Land der Freiwilligen. Ne? Also bei uns ist Freiwilligkeit... ist ganz oben angesiedelt.
Wird hochgeschrieben, ja.
Das ist eigentlich spannend, oder? Also das ist auf der einen Seite ein bisschen hapert und auf der anderen Seite helfen wir aber sehr gerne.
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass wir in Österreich wirklich gerne helfen. Du sagst das ja, wir haben das Rote Kreuz und so viele andere.
Ohne freiwillige HelferInnen würde alles zusammenbrechen, wenn du mich fragst. Ja?
Vollkommen richtig, ja. Also ich glaube schon, dass sich Leute gerne engagieren. Manchmal wissen sie vielleicht gar nicht, wo sie sich noch engagieren könnten. Also ich bin mir sehr sicher, wenn man sich auseinandersetzt mit dem, was wir heute so besprechen, dann werden die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, also das muss ich machen in Zukunft, das ist eine gute Idee. Aber man weiß es halt nicht, manche ist einfach nicht.
Ja, man muss es einfach wieder mal aufs Tableau bringen, auch genau. So wie du sagst, es gibt Workshops, wenn ich weiß, wie ich helfen kann, dann bin ich natürlich auch mutiger. Ne? Also das eine... Ja. Bedingt ja da quasi das andere.
Und ich denke, wir denken das ja ähnlich, weil euer Workshop ist unser Erste-Hilfe-Kurs quasi. Das ist auch der Workshop, wo man dann übt, wie man, also man kann sowohl für online als auch für offline sozusagen üben, wie man mit solchen Situationen umgeht.
Mhm. Ja, also vielleicht noch, also ich denke auch, es sind ja 50% der ÖsterreicherInnen freiwillig engagiert, was natürlich ganz viele verschiedene Bereiche abdeckt. Aber diese Studie, die ich eben erwähnt habe, die hat auch gezeigt, dass gerade so Freiwilligendienst eine super Möglichkeit ist, um Zivilcourage zu lernen. Weil man da, und ich glaube, das hat auch wieder was mit dieser Verantwortung zu tun. Ich befinde mich in Settings, wo ich vielleicht für andere Menschen mich verantwortlich fühle. Zum Beispiel, weil ich eine Mentorin bin für eine Person, die Rassismuserfahrungen macht. Das heißt, da fühle ich mich verantwortlich, mich für die Person einzusetzen. Aber wenn wir von dieser spontanen, und ich glaube, das unterscheidet dieses freiwillige Engagement von Zivilcourage ein bisschen, ist das bei dem einen, da mache ich das eben regelmäßig. Mhm. Und bei dem anderen, das ist eine spontane Situation. Genau, und sozusagen es müsste vom einen ein bisschen ins andere noch schwappen, sozusagen.
Was wir bis jetzt besprochen haben, ist natürlich sehr, ich nenne es mal analoge Hilfe, ja, greife wirklich ein und greife auch jemanden an, ne, indem ich einfach physisch helfe. Zivilcourage ist aber natürlich auch ein Riesenthema im Netz, liebe Caro. Zara hat da, du hast es vorher schon ganz kurz angesprochen, die Beratungsstelle gegen Hass im Netz ins Leben gerufen, und zwar 2017. Oder? 2017?
Ja, genau, ja. 2017.
Erzähl mal ganz kurz, wie viele Hassmeldungen sind da jetzt insgesamt eingegangen und wie viele wurden da bearbeitet? Wie schaut das aus?
Also seit 2017 wurden bei der Beratungsstelle gegen Hass im Netz über 13.000 Fälle gemeldet. Genau, das letztes Jahr waren es, also es ist jährlich unterschiedlich, letztes Jahr waren es zum Beispiel 1883. Genau, und all diese Fälle werden auch bearbeitet, egal ob sie, das ist auch immer wichtig zu sagen, ob sie strafrechtlich relevant sind oder nicht, weil da gibt es ja Unterschiede, also was wirklich per Gesetz illegal ist an Äußerungen, die man so tätigt online oder was man so postet an Fotos und Videos, genau, oder ob es schon legal ist, aber das heißt ja nicht, dass es deswegen nicht verletzend ist oder schädlich auch für den Diskurs. Genau, das wären jetzt mal so die Meldungen.
Welche Menschen sind denn ganz besonders von Hass im Netz betroffen?
Also ich würde sagen, wir sagen mal, man kann es nicht ganz pauschal sagen, wer sind die betroffenen Personengruppen, weil eigentlich jeder Mensch von Hass im Netz betroffen sein kann und Hass im Netz auch ganz viele unterschiedliche Ausmaße annimmt. Zum Beispiel auch Cyberstalking oder Cybermobbing fällt da ja drunter. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass sich Hass im Netz ganz oft gegen bereits marginalisierte Personengruppen richtet, also schwarze Menschen, MuslimInnen, JüdInnen, Personen vom LGBTQ-Spektrum, Frauen. Genau, und das.
Wie äußert sich das dann? Wie äußert sich dieser Hass dann?
Das reicht im Prinzip von Beleidigungen über Bedrohungen, sei das in Kommentarspalten oder auch in Privatnachrichten, bis hin zu Aufrufen zu Gewalt. Genau. Und eben Cybermobbing und Cyberstalking, was nicht unbedingt immer einen Diskriminierungsgrund jetzt haben muss, das fällt eben auch unter Hass im Netz.
Ja. In euren Berichten sprecht ihr immer wieder von intersektionaler Diskriminierung. Was steckt da dahinter? Vielleicht kannst du uns auch vielleicht auch noch ein Beispiel aus der Praxis näher bringen.
Ja, also ich tue mich immer ein bisschen schwer, das zu erklären, das Konzept, weil es eigentlich ein sehr spezifisches Konzept ist und oft mit Mehrfachdiskriminierung verwechselt wird. Ich versuche es ein bisschen zu erklären. Also es ist ein Konzept, das auch von einer Rechtswissenschaftlerin entwickelt wurde, Kimberly Crenshaw, die sich verschiedene Gerichtsverfahren angeschaut hat und da gesehen hat, dass die Diskriminierung von schwarzen Frauen oft gar nicht als eine spezifische Diskriminierungsform erkannt wird. Also dass schwarze Frauen weder dieselben Erfahrungen machen wie schwarze Männer, noch wie weiße Frauen. Und das aber oft nicht erkannt wurde, was dann dazu geführt hat, dass Gerichtsverfahren, die von schwarzen Frauen eingebracht wurden, aufgrund von Diskriminierungserfahrungen oft nicht anerkannt wurden, sozusagen. Genau, das heißt nicht eine Mehrfachdiskriminierung, sondern eigentlich eine ganz spezifische Form von Diskriminierung, die sich ergibt bei Personen, die unter verschiedenen Formen von Diskriminierung leiden. Und wir haben eben gemerkt, dass das auch in unserer Beratungspraxis ganz wichtig ist, diese Intersektionen eben am Schirm zu haben, weil wir einfach ganz viele Erfahrungen von KlientInnen übersehen würden, wenn wir das nicht machen würden. Und wir hatten da eben so einen Fall, der auch aus der Beratungsstelle gegen Hass im Netz kommt. Da hatte eine Klientin über eine Dating-Plattform einen Mann kennengelernt, hat sich dort nach dem ersten Treffen entschieden, dass sie keinen Kontakt mehr möchte. Und dieser Mann hat es dann nicht akzeptieren wollen und sie eben rassistisch beleidigt und bedroht, auch ihre Kinder bedroht. Also sie war eine alleinerziehende Mutter. Und sie hat zusätzlich noch in einer sehr kleinen Ortschaft gelebt, wo sie und ihre Kinder die einzigen schwarzen Menschen waren. Und daraufhin hat sie sich natürlich besonders bedroht gefühlt, also besonders Angst gehabt, dass dieser Mann sie da auffinden kann und ihr Gewalt antun kann. Und wir haben sie unterstützt, bei der Polizei dann eben da eine Anzeige zu erstatten. Und im Endeffekt wurde es dann so gelöst, dass der Täter kontaktiert wurde von der Polizei und sich dann auch entschuldigt hat in einer Art und Weise, dass dass wir davon ausgehen konnten, dass er diese Drohungen unterlassen wird. Und da hat man ganz gut gesehen, wie so verschiedene Dinge da zusammengekommen sind. Also als schwarze Frau in einer Großstadt wäre es vielleicht wieder eine ganz andere Erfahrung gewesen, wie eine schwarze Frau, die am Dorf lebt oder eine weiße Frau, die am Dorf lebt. Und da haben wir einfach gemerkt, da muss man ganz genau hinschauen, was für eine Bedrohungslage ergibt sich da aufgrund welcher Faktoren.
Mhm. Unser Thema ist heute Zivilcourage. Wie können wir eben gegen Hass im Netz gemeinsam als Gesellschaft auftreten?
Also was wir eben auch in Bezug auf Hass im Netz fordern, ist auch da eben, wenn wir jetzt mal auf die Einzelpersonen schauen, also wir haben ganz viele verschiedene Forderungen, auch an Politik und natürlich und an die Plattformen, an die Online-Plattformen. Da wir jetzt heute über Zivilcourage reden, würde ich darauf eingehen, dass wir trotzdem uns wünschen würden, dass auch im Netz Zivilcourage eine größere Rolle spielt. Und da geht es eigentlich vor allem darum, gar nicht unbedingt Personen jetzt zu beeinflussen oder umzustimmen, die Hass im Netz verbreiten.
Sondern weil das gelingt mir ja wahrscheinlich nicht.
Ne? Das ist oft schwierig, weil das natürlich oft Personen sind, die schon sehr festgefahren sind in ihren Meinungen. Das kann natürlich im Einzelfall schon funktionieren und das wäre natürlich wünschenswert. Aber dass da eigentlich ganz viel darum geht, einerseits einfach Betroffenen zu sagen, du bist hier nicht alleine, wie es ja auch oft bei Zivilcourage im öffentlichen Raum ist. Also einfach dazu symbolisieren, hey, hier ist jemand da, der passt auf und der nimmt es nicht hin, was da gerade passiert. Und dann aber auch natürlich Mitleserinnen. Also wenn wir jetzt daran denken, dass unter einem Instagram-Posting da gibt es ganz viele Hasskommentare oder vielleicht auch Desinformationen, also Falschinformationen, die verbreitet werden, dass dann Personen eben da Gegenrede machen, neue Informationen geben, damit dann die Personen, die mitlesen, also gar nicht unbedingt die selber kommentieren, sondern die mitlesen, eben auch mitbekommen, dieses Hasskommentar wird nicht akzeptiert.
Ja. Ja?
Darf ich einen Satz unterstreichen, den die Caro gesagt hat, der hat mir jetzt sehr gut gefallen, nämlich du bist hier nicht alleine. Das bringt es eigentlich relativ genau auf den Punkt, das, was die Caro gesagt hat und das, was auch wir jetzt miteinander besprechen.
Das ist auch Zivilcourage, einfach den Betroffenen das Gefühl zu geben, hey, ich bin da. Mhm. Ja. Ich kann zwar jetzt vielleicht nicht aktiv helfen, aber ich stehe hinter dir in irgendeiner Form. Ihr habt zum Beispiel auch die Initiative, die mir sehr gut gefällt, die auch in diese Kerbe schlägt, die Web Angels. Mhm. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was das ist.
Mhm. Genau, wir haben ja verschiedene Projekte auch bei Zara. Wir haben ein Team, das sich nur um Projekte kümmert. Und eines dieser Projekte heißt eben Web Angels. Da sind wir schon in der dritten Projektphase. Und die Idee da ist eben, dass wir auch Ehrenamtliche ausbilden zu Personen, die eben den Mut haben, im Netz Zivilcourage zu zeigen. Wir arbeiten da mit dem Standard gemeinsam. Das heißt, wir bilden meistens sind so circa 10 Ehrenamtliche aus in verschiedenen Formen der Gegenrede. Also einfach mal zu lernen, wie kann ich gut kontern oder was sind verschiedene Formen von Zivilcourage, mit was fühle ich mich wohl? Möchte ich eher auf Konfrontationskurs gehen oder möchte ich lieber mit Informationen kommen oder möchte ich einfach nur schreiben, das finde ich nicht okay? Also, ne, dass man da auch ganz viele verschiedene Formen kennenlernen kann und schauen kann, was gefällt mir da und was nicht und was passt auch zu mir. Und dann in einem zweiten Schritt bekommen diese Web Angels, die Ehrenamtlichen, ein Konto im Standardforum und fangen da dann eben an, unter Hasskommentaren oder auch Falschinformationen eben gegen zu sprechen.
Ja, super Beispiel für Zivilcourage. Vielleicht kommen wir abschließend noch einmal zurück auf das Team Österreich LebensretterInnen-Projekt. Wir brauchen mehr. Wir brauchen einfach mehr LebensretterInnen. Wie schaffen wir das? Wie kann ich mitmachen? Welche Voraussetzungen brauche ich denn, Jasa?
Also es sind wirklich wenige. Man braucht einen Erste-Hilfe-Kurs. Mhm. In jedem Erste-Hilfe-Kurs lernt man diese Basismaßnahmen, von denen wir gerade reden, diese Herzdruckmassage. Also man braucht einen Erste-Hilfe-Kurs. Man meldet sich an bei Team Österreich. Also man ladet quasi die App dann hinunter und ladet dort auch seine Dokumente, seinen Erste-Hilfe-Kurs als Beweis rauf. Und nach einer kurzen Wartezeit wird man freigeschalten. Und das war's.
Ab 18 wahrscheinlich, oder?
Also volljährig, glaube ich, muss man sein. Durchschnittsalter ist 34, haben wir vorhin nachgeschaut. Also Erwachsene, die mitmachen wollen und die einen Erste-Hilfe-Kurs haben.
Okay, also es reicht ein Erste-Hilfe-Kurs. Wie schaut das in der Praxis aus? Haben da wirklich viele, ich sage jetzt mal nur unter Anführungszeichen, einen Erste-Hilfe-Kurs oder sind dann schon die meisten ein bisschen besser noch ausgebildet?
Also auch einfach historisch betrachtet, so wie das Projekt gestartet wurde, da waren es am Anfang nur Sanitäter und Sanitäterinnen, sind bis jetzt noch 2/3 ungefähr Sanitäterinnen, Sanitäter und das restliche Drittel teilt sich dann auf, wie gesagt, entweder Erste-Hilfe-Kurs oder anderes medizinisches Fachpersonal. Aber
ich schaffe das auch mit einem Erste-Hilfe-Kurs,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Man ist sogar versichert während des Einsatzes. Also auch als Privatperson, wenn ich dort angemeldet bin.
Stimmt, und auch wichtig, ja.
Dann kümmert sich die Initiative darum, dass man versichert ist während des Einsatzes. Also es wird wirklich alles für einen übernommen. Das Einzige, was man machen muss, ist Herzdruckmassage lernen und dann bereit sein, die anzuwenden. Das sind die zwei Voraussetzungen.
Okay, das kriegen wir hin. Wieso das Feedback von anderen Einsatzorganisationen auf das Team Österreich Lebensretter, die Team Österreich Lebensretter Initiative jetzt habe ich?
Sehr gut. Also wenn man jetzt nicht so wie ich der Polizei hinterher hechelt, ja. ohne Atem. Wir treffen tatsächlich sehr oft mit anderen Einsatzorganisationen zusammen vor Ort. Allen voran die Polizei, auch die Feuerwehr wird je nach Ort, also in Wien zum Beispiel, oft mitalarmiert. Und da ist sehr, sehr positives Feedback. Die freuen sich über unser Eintreffen. Die haben zwar oft ein Defi mit und auch viel Energie und haben auch einen Erste-Hilfe-Kurs, aber die freuen sich darüber, dass jetzt noch jemand dabei ist, der mithilft. Zwei Paar Hände sind mehr als ein Paar, um es einfach auszudrücken.
Es gibt ja auch sogenannte First Responder. Wo sind da die Unterschiede?
Das stimmt, das ist ein bisschen ein anderes Konzept. Da geht es darum, dass ausgebildete, aktive Sanitäterinnen und Sanitäter zu lebensbedrohlichen Notfällen, das ist nicht nur ein Herz-Kreislauf-Stillstand, alarmiert werden. Die sind aber auch anders ausgestattet. Also die haben einen Rucksack mit. Die
also
haben,
einfach ein anderes Paar Schuhe.
Die haben Sauerstoff mit, die haben ein Defi mit. Die fahren zu. Im ländlichen Gebiet sind die dann trotzdem oft erst ein Treffen. Aber das ist was anderes.
Aber nicht zu verwechseln.
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Das sind also definitiv zwei Paar Schuhe. Gut, ich möchte jetzt noch einmal ganz zur grundlegenden Situation zurückkommen. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt auf der Straße gehe, ich bin jetzt nicht registriert in der App, der Erste-Hilfe-Kurs ist schon einige Zeit her, so wie bei mir, neben mir liegt irgendwie jemand auf der Straße. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das ist schon eine große Hemmschwelle, die ich da überwinden muss, um mich dahin zu knien, den zu berühren, das hat ja auch was mit Intimsphäre zu tun. Also man kann das schon nachvollziehen, dass da viele nicht helfen können aus den verschiedensten Gründen, oder?
Ja, natürlich. Also ich verstehe diese Argumente. Das Mindeste, was man machen kann, ist stehen bleiben und wenn man das Gefühl hat, also mal nachfragen, wie geht's Ihnen? Und wenn man das Gefühl hat, es ist notwendig, zumindest mal einen Notruf abzusetzen. Zumindest das. Und beim Notruf wird einem ja dann weitergeholfen und das hilft einem auch, glaube ich, diese Hemmschwelle dann zu überschreiten. Wenn nämlich jemand, der sich auskennt, einem dann am Telefon sagt, wie atmet der, wie reagiert der, machen Sie bitte Folgendes, dann wird einem ja geholfen in einer Situation, in der man als Helfer gerade Hilfe braucht.
Da bin ich nicht mehr allein.
So ist es. Und dann, glaube ich, geht's wieder.
Und da sind wir wieder bei dem. Na, man hat keine Ahnung, was Herzdruckmassage, Jesus, wie ging das nochmal? Aber darum geht's in erster Linie gar nicht. Es geht einmal darum, stehen zu bleiben, nicht wahr?
Ja.
Und auch Hilfe zu holen.
Ja, was ich noch hinzufügen würde, das ist auch was wir immer mit den Leuten mitgeben, ist, man kann ja auch Leute im Umfeld ansprechen. Man muss ja auch nicht alleine da helfen, sondern, und da sagen wir auch immer, wichtig ist, Leute konkret anzusprechen. Also Sie da mit dem blauen Rucksack oder Sie da drüben mit der roten Jacke. Können Sie mir bitte kurz helfen? Ich brauche Hilfe. Und dann hat man schon mal zwei Leute, die da sind. Zwei Leute, die vielleicht kurz brainstormen können. Was können wir jetzt machen? Eine Person kann in die Rettung schon mal rufen. Die andere spricht mit der betroffenen Person. Oder die andere Person versucht, jemanden zu finden, wenn ich mich an einem öffentlichen Ort befinde, die vielleicht medizinisches Wissen hat. Also einfach ins Tun zu kommen. Und ich glaube, das hast du vorhin gesagt, Yasin, das fand ich einen sehr guten Punkt. Irgendwas machen ist besser als nichts machen, meistens. Also, genau.
Wunderbar, ich habe viel gelernt. Gut, Caro, abschließend, vielleicht, wie kann man euch, wie kann man den Verein Zara unterstützen? Was braucht ihr?
Uns kann man, also erstmal kann man uns gerne auf unseren Social Media Kanälen folgen. Da kriegt man nämlich immer mit, was wir so machen. Auch unsere Workshops, also die offenen Trainings, zu denen alle Leute kommen können. Dann freuen wir uns tatsächlich auch immer über Spenden. Wir sind nämlich eine NGO. Das heißt, genau, wir sind immer darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die unsere Arbeit auch finanziell unterstützen wollen. Auch da würden wir uns sehr freuen. Ja, und sonst freuen wir uns einfach, wenn Menschen aufmerksam bleiben und ja, Lust haben, sich über die Themen zu informieren.
Vielen Dank, Caro. Ganz toller Verein. Weiter so. Dankeschön. Jasa, auch an dich die Frage, was wünschst du dir für die Team Österreich Lebensretter-Initiative, für die App?
Also ich hoffe, dass ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer von diesem Podcast sich anmelden und mitmachen. Dass die App anwächst und wir in Zukunft nicht jeden Zehnten, sondern also nicht nur einen von zehn quasi retten können, sondern zwei von zehn und
alle.
Fünf von zehn.
Und ja,
zehn von
hoffentlich,
zehn.
Hoffentlich. Ja,
genau. Also einfach anmelden, mitmachen.
Das wünsche ich mir auch. Ja, und damit kommen wir jetzt auch noch zum Schluss zu unserer Rubrik, liebe HörerInnen. Und zwar haben wir uns diesmal die Frage gestellt, inwieweit hilft denn die Arbeit beim Roten Kreuz möglicherweise auch privat mehr hinzuschauen und möglicherweise auch privat noch zivilcouragierter aufzutreten. Das haben wir die freiwilligen HelferInnen gefragt.
Unkompliziert helfen. Sich für andere einsetzen, ohne dass mir dabei irgendwas rausspringt dabei.
Nicht wegschauen, sondern aktiv handeln, wenn andere Menschen Hilfe benötigen.
Anderen helfen, wenn sie Hilfe brauchen, ohne dass ich mir dabei denke, ich brauche das jetzt unbedingt.
Boah, hinzuschauen, wenn man hinschauen sollte und auch zu helfen oder Hilfe anzubieten, auf jeden Fall.
Widerstand zu leisten oder Hilfe zu leisten, auch wenn es Schwierigkeiten macht.
Und damit vielen herzlichen Dank fürs aufmerksame Interesse. Das war's von unserem Podcast für heute. Seien Sie unbedingt das nächste Mal wieder dabei. Würde mich freuen. Bis dahin, alles Schöne. Ihre Isabella Richter.